Interessenkonflikte machen die Medizin kaputt. Mindestens aber beeinflussen sie Dinge, die besser unabhängig blieben. Pharma, pfui. Ist es wirklich so einfach? Taugt dieses Schwarz-Weiß-Schema? Oder ist vielleicht die Überbetonung von Interessenkonflikten ein Irrweg? Moralinsaure Verflachung mithin Bullshit? Reden wir drüber. Und zwar heute in Teil 1 einer Doppelepisode. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Dreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und heute ist bei uns
Jürgen Windeler,
Arzt und klinischer Epidemiologe von 2010 bis 2023, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, dem IQWiG, und nach wie vor umtriebiger Beobachter und Kommentator des Systems. Und ja, Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Sie beide.
Moin.
Gleichzeitig wie im Chor. Jürgen Windeler, wie geht's Ihnen? Schön, dass Sie mal wieder hier sind.
Habe ich mir vorher überlegt, altersentsprechend würde ich das mal nennen. Also alles okay.
Alles okay, das ist eine gute Nachricht. Martin Scherer bei Ihnen?
Ja, mir geht's gut, danke. Ich freue mich auf ein Thema, bei dem wir hoffentlich mal wieder zeigen können, dass Medizin komplexer ist als einfach nur gut oder böse.
Nicht schwarz-weiß, nicht binär. Dankeschön. Vielleicht noch ein kurzer Satz über sich selbst, Jürgen Windeler. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen, sind vielleicht Fans von Ihnen. Aber vielleicht sagen Sie uns doch mal und allen da draußen so in ein, zwei Sätzen, wer ist Jürgen Windeler?
Ja, wer ist Jürgen Windeler? Vor allen Dingen ist Jürgen Windeler im Ruhestand und umtriebig, haben Sie vorhin gesagt. Also ich interessiere mich noch und beobachte so ein bisschen, bin froh, dass ich nicht mehr unmittelbar dabei bin. Und ab und zu rege ich mich auf, dann muss ich das loswerden, dann schreibe ich ein bisschen was. Ansonsten widme ich mich verschiedenen Hobbys und kümmere mich eigentlich um die Dinge, die ich Jahre und Jahrzehnte lang gemacht habe. Ja, immer noch die, die mich interessiert haben, um die kümmere ich mich. Und die mich nicht so interessiert haben, die habe ich, glaube ich, hinter mir gelassen.
Aha, okay. Und wenn ich das verraten darf, Musik ist eines Ihrer Hobbys, nicht wahr?
Musik ist eines, sicherlich das Wichtigste, würde ich auch sagen, sowohl in passiver als in aktiver Form, genau. Also ich habe mich sehr intensiv, auch in den letzten 2 Jahren, seit ich im Ruhestand bin, 2,5 Jahren, 2 Jahren, nein, 3 Jahren.
3 Jahre mittlerweile.
3 Jahren schon, habe ich mich sehr, nochmal wieder intensiver mit Musik befasst. Ja, in der Tat, Aha. Das ist eine feine Sache.
Gut, das verbindet Sie dann auch mit Martin Scherer, ist ja auch sehr professionell, ambitioniert, mindestens professioneller Musiker, wenn ich das so sagen darf. Eigentlich könnten Sie beide jetzt hier so einen kleinen Chor aufmachen.
Ja, gut, das ist doch nicht das Schlechteste. Jedenfalls ein Duo anscheinend.
Genau, ein Duo kriegen wir hin. Martin Scherer dann an der Orgel. Martin Scherer, wir hatten ja Jürgen Windeler schon mal ja zu Gast. Das war die Live-Episode in Würzburg. Erinnern Sie sich noch?
Jawohl, ich kann mich gut erinnern. Das war sehr schön. Da ging es um das gesunde Herzgesetz.
Das haben wir kaputt gemacht.
Ja, zumindest haben wir es angezählt. Danach hat sich dann die Ampelregierung selber kaputt gemacht. Und im Strudel ist dann das gesunde Herzgesetz mit abgetaucht.
Ja.
Ja, wir haben in Würzburg drüber gesprochen. Und das war Thema für uns, weil das gesunde Herzgesetz aus unserer Sicht eine klare Abkehr von evidenzbasierter Medizin war. Und wir haben uns auch ganz schön am damaligen Gesundheitsminister abgearbeitet, der sich zumindest in meiner Wahrnehmung ziemlich oft als Chefarzt von Deutschland inszeniert hat. Und dann eben unter dem Einfluss fachpolitischer Interessen dann auch eben dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat, das wirklich zentrale evidenzbasierte Befunde schlicht ignoriert hat.
Ja. Wobei Stichwort kaputt gemacht, ich bin absolut sicher, dass das gekommen wäre, wenn die Koalition Bestand gehabt hätte. Also
ja.
Ich glaube, so doll haben wir es dann, wir haben es vielleicht angezählt, aber ich glaube, wir haben es nicht K.O. Gekriegt.
Ich habe ja noch eine alternative Hypothese und die müsste man mal widerlegen. Ich glaube ja, dass Christian Lindner unseren Podcast nach Würzburg gehört hat und uns absolut zugestimmt hat und dann nur einen Vorwand gesucht hat, um das GHG zu verhindern. Und dann hat er einfach die Koalition gesprengt.
Raffiniert.
Oder? Liebe Hörerinnen und Hörer, Dennis Nössler ist nicht unter die Verschwörungstheoretiker gegangen. Es ist alles in Ordnung.
Okay, dann kommen wir halt zum Ernst der Sache, nämlich zu dem ersten Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, ein Gespräch in zwei Teilen. Ich kann auch kurz erklären, warum wir das so machen. Und zwar gibt es einen Anlass für dieses Gespräch heute. Das ist ein sehr spezieller. Und über die Vorbereitung wurde das Thema immer größer. Man kann also jetzt schon vorwegschicken, liebe Leute, es wird einen zweiten Teil geben. Der wird mutmaßlich, wie die Planung aussieht, dann zwei Wochen später veröffentlicht werden. Und wir können vielleicht auch ein bisschen vorwegnehmen, dass wir diesmal jetzt nicht so tief in Studienevidenz einsteigen, weil die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind eher so metaphysische, man könnte auch sagen soziologische Themen. Aber ganz wichtig, wenn es die ein oder andere Referenz gibt, Martin Scherer, wo kommt die hin?
In die Shownotes.
In die Shownotes, phänomenal. Wir kommen zu Teil 1. Und Teil 1 des Gesprächs ist der konkrete Anlass, über den wir mit Jürgen Windeler ins Gespräch gekommen sind. Und zwar geht es um die Episode zu dem Thema Interessenkonflikt in der Medizin, die wir mit David Klemperer, Thomas Lempert und Niklas Schurig aufgezeichnet haben. Martin Scherer, vielleicht nochmal für alle, die das nicht gehört haben, ein Satz, um was ging es damals?
Ein Satz.
Oder zwei.
Also wir haben darüber gesprochen, wie Interessenskonflikte die Medizin beeinflussen und wie ihre moralische Überhöhung oft mehr Schaden anrichtet als Nutzen.
Mhm. Das war der Satz?
Das war ein Satz.
Großartig. Und damit auch der Hörtipp für alle, falls ihr es nicht gehört habt, einfach reinhören. So, und dann kam ein Hörerbrief von Jürgen Windeler. Das ist in der Tat jetzt schon ein paar Wochen her. Und Jürgen Windeler hat da in seiner Art und Weise, wie er die Dinge beschreiben kann, kann man gerne auch beim Observer zum Beispiel nachlesen, hat da durchaus Kritik gehabt an diesem Gespräch. Jürgen Windeler, was hat Sie an dieser Episode gestört?
Ja, was hat mich gestört? Das Gleiche, was mich eigentlich an dem gleichen Thema schon seit 5 oder 10 oder 15 Jahren stört, was ich auch schon verschiedentlich zum Ausdruck gebracht habe, dass man dieses Thema erstens unglaublich wichtig findet. Das stört mich schon mal, aus Gründen, die wir noch erläutern können. Zweitens, dass man meint, durch sogenannte Offenlegung oder Deklaration von Interessenkonflikten oder potenziellen Interessenkonflikten das Thema irgendwie klären und lösen zu können. Und im Grunde doch sehen kann überall, dass dieses Thema so nicht zu lösen ist. Dass es Dimensionen zum Beispiel als einen Aspekt ausblendet, die natürlich auch mit Interessen und Interessenkonflikten und fehlender Objektivität, kann man nochmal allgemeiner sagen, zu tun haben. Und was mich von Anfang an am allermeisten gestört hat, nicht unbedingt nur bei dem Gespräch, aber bei der ganzen Diskussion über die IKs, ist, dass es in meinen Augen eine Relativierung der EBM-Methodik bedeutet. Das habe ich auch verschiedentlich zum Ausdruck gebracht. Man guckt sozusagen, um es sehr vereinfacht auszudrücken, man guckt eben darauf, wer was gesagt hat, statt was er gesagt hat oder auch sie. Man guckt darauf, was der ist und wie der ist und wie sie ist und was er gemacht und von wem er Geld gekriegt hat, statt sich einfach anzugucken, was sagt er denn nun oder was schreibt er oder was präsentiert sie, um jetzt die Gender sozusagen ordentlich abzubilden. Und das ist für mich eine Relativierung von EBM-Methodik. Es kommt in meinen Augen auf die Methoden an und nicht auf die Leute. Und es deklariert für mich auch ein bisschen eine Oberflächlichkeit und, wenn man so will, auch ein bisschen eine Hilflosigkeit. Im Grunde zu sagen, ich kann das gar nicht beurteilen, was da in der Studie steht, aber wenn da irgendwie von Pharma gesponsert wird, dann weiß ich schon, dass das nicht gut ist. Diese ganze Gemengelage, muss ich gestehen, irritiert mich. Und vielleicht noch ein Satz, der deutlich machen soll, wie soll ich mal sagen, dass das Ganze auch für mich nirgendwo hinführt. Das Offenlegen von Interessenkonflikten, das Deklarieren von Interessenkonflikten führt ganz oft, wenn ich habe ganz oft Leute gefragt, ja, habt ihr also Interessenkonflikte gehört und habt ihr die gelesen? Oder was ist denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt damit? Zucken die mit den Schultern und sagen, ja, wissen wir auch nicht. Oder typische Antwort ist, da muss man noch genauer hingucken. Habe ich immer gesagt, ja gut, aber ich gucke doch immer genau hin. Was muss ich denn jetzt, wie ist denn die Steigerung von genau jetzt? Was soll denn da nun genauer hingeguckt werden? Die Antwort habe ich nie gehört. Also es ist ein Thema, was so sehr breit wogt, was sich so als Common Sense quasi gibt, wo jeder auch sofort sagt, ja, muss man machen und ganz wichtig und öffentlich und sowas alles. Aber wenn man mal genau hinguckt, erstens, was da angefragt wird, was das für Konsequenzen hat, was man damit eigentlich konkret macht oder auch wie dann die Ergebnisse aussehen, etwa von Leitlinien der AWMF, wo nach Interessenkonflikten geguckt wird, da muss man sich fragen, ja, also ist das eigentlich mehr Show und mehr machen alle so und haben wir immer schon so gemacht, als wirklich Substanz.
Herr Windeler, jetzt haben Sie mir natürlich eine Steilvorlage dafür gegeben, Sie einmal so richtig zu challengen. Sie haben einer Institution vorgestanden, die mich mehr als jede andere gequält hat, genau mit diesem Thema. Ich erinnere mich an eine Leitlinien-Synopse zum Thema Herzinsuffizienz und wir wären gut in der Lage gewesen, das selber zu machen, aber nein, das ICTIC wollte gerne, dass wir kardiologische Experten hinzuziehen. Und jetzt kommt's noch besser, die durften aber auch keine wirtschaftlichen Interessen haben. Findest da wurde keine? Einer nach dem anderen abgelehnt, weil die eben ihre typischen Verwicklungen hatten. Und es war uns fast unmöglich, dann einen Experten beizubringen, wo das ICTIC dann einen Haken dran gemacht hat oder das okay gegeben hat. Das war ganz schön mühsam. Was sagen Sie denn dazu?
Ich sag dazu was. Ich finde aber, dass es ein bisschen von der Thematik ablenkt. Aber ich sage trotzdem was dazu. Erstens, das ICTIC ist gesetzlich verpflichtet, bei den Auftragnehmern auf der Offenlegung von Interessenkonflikten zu bestehen. So. Ich kann jetzt an den Minister schreiben und an die Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin damals vielleicht eher und sagen, könnt ihr bitte das Gesetz ändern? Habe ich erstmal nicht gemacht. Also das Gesetz gibt es. Da steht übrigens interessanterweise nirgends, dass das ICTIC auf diese Offenlegung von Interessenkonflikten Rücksicht nehmen muss. Auch sehr interessant. Weil das Gesetzgeber wahrscheinlich selber nicht gewusst hat, was damit passieren soll. Es ist trotzdem so, dass das Institut, ich rede jetzt ausdrücklich über die Vergangenheit, das wird ähnlich sein, aber ich möchte nicht über die Gegenwart sprechen müssen, weil ich kenne mich da nicht aus, in der Vergangenheit diese offengelegten Interessenkonflikte bewertet hat, in einer, Herr Scherer, tut mir jetzt leid, in einem sehr kleinen Anteil von Bewerbungen, jedenfalls von Personen, jetzt vielleicht nicht von Projekten, von Personen, die Bewerber wegen gravierender Interessenkonflikte nicht berücksichtigen konnte. Und insofern, sagen wir mal, dem Gesetz und der Intention des Gesetzes Genüge getan hat. Dass es in Ihrem konkreten Fall jetzt Probleme gegeben hat, muss ich im Nachhinein sozusagen nochmal zur Kenntnis nehmen und weiß gar nicht, ob ich das bedauere, aber es ist jedenfalls so. Ich habe trotzdem auch in meiner aktiven Zeit verschiedentlich gesagt, dass das eine Aktion ist, die wir machen, weil jeder auch darauf guckt, weil es im Gesetz steht, weil es international üblich ist, weil ich weiß nicht was bei EU-Vergabeverfahren notwendig ist und so weiter und so weiter, dass ich das trotzdem für inhaltlich, substanziell, für nicht unbedingt notwendig halte. Im ICTIC übrigens vielleicht ganz, ganz spezielle Ausnahmen abgesehen, eigentlich sowieso nicht, weil das Institut eine so ausgefeilte, sorgfältig übrigens publizierte, im Gegensatz zu anderen Institutionen, mit denen ich mich gerade beschäftige, eine publizierte Darlegung seiner Vorgehensweise und seiner Methoden hat, dass der Spielraum für klinische Experten, das gilt vielleicht für Leitlinien-Synopsen etwas weniger, aber für andere Bewertungen, dass der Spielraum für die klinischen Experten, da sozusagen ihre Interessen auszuleben, verschwindend gering ist. Also ich würde mal etwas platt sagen, bei Methodenbewertungen würde ich niemanden beteiligen wollen, dessen Firma diese Methode vertreibt. Aber alles andere ist vermutlich relativ wenig schädlich. Dass Sie jetzt persönlich, Herr Scherer, da Aufwände gehabt haben, Pech gehabt haben. Ja, wie soll ich sagen, tut's mir leid, nur eingeschränkt.
Also wir haben es überlebt, wir haben das Projekt dann gut durchgeführt und noch viele andere während Ihrer Zeit und davor und danach und alles wunderbar. Ich hätte nur mir manchmal gewünscht, dass das ICTIC an dieser Stelle hier und da mal die Kirche im Dorf lässt. Und genauso habe ich Ihr Plädoyer jetzt verstanden und Ihren Einspruch, liebe Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Und deshalb dachte ich, ich spreche es nochmal an.
Ja, ich würde, Sie haben recht, also erstens mal mit Kirche im Dorf im Sinne von, wie soll ich das mal nennen, pragmatischem Umgang, ist auch immer schnell gesagt, würde ich Ihnen erstmal uneingeschränkt zustimmen. Und zwar bei jeder Institution, die da unterwegs ist. Trotzdem ist mir was anderes wichtiger? Nämlich die Frage, und die jetzt ja auf ganz verschiedenen Ebenen, es ist jetzt Quick-Bewertungen haben wir jetzt diskutiert, wir können auch die AWMF-Leitlinien angucken, wir können auch die Vorträge angucken, wo man sich jetzt angewöhnt hat, teilweise explizit verpflichtet wird, irgendeine Folie am Anfang zu zeigen, wo man seine Interessenkonflikte darlegen soll. Teilweise ist dann ganz skurril, dass einem das Format vorgegeben wird, obwohl es quasi vom Arbeitgeber unter Umständen ein vorgegebenes Format gibt. Da muss man denen überlegen, mit wem man jetzt in Konflikt treten möchte.
Und die Ärztekammer also, verlangen bei Fortbildung, dass man diese Folie mindestens 10 Sekunden zeigen muss. Auch wichtig.
Genau. genau. Und das ist, finde ich, ein sorry, wenn ich irgendwie da, ich will mich nicht entschuldigen, aber wenn ich da so ein bisschen wieder den Stachel lücke, ich halte das wirklich für Quatsch. Das kann ich gar nicht ertragen. Bin jetzt auch nicht so berühmt dafür, dass ich mich dann in solchen Situationen übermäßig diplomatisch ausdrücke. Ich halte das wirklich für Quatsch, weil die entscheidende Frage ist, was ist denn dann damit? Also nach das jemand 10 Sekunden gelesen, ganz abgesehen davon, dass man das in 10 Sekunden manche solche Bögen gar nicht lesen kann, hat man jetzt also alles gelesen. Dann grinst der oder die Vortragende, nimmt die Folie weg und hält seinen Vortrag. Ja, was hat diese Folie jetzt an dem Inhalt und an der Rezeption des Vortrags geändert? Gar nichts. 0,0 nichts. Entweder dieser Mensch, der seine Interessenkonflikte deklariert, wird als jemand angesehen, der Interessenkonflikte hat und deshalb über dieses Thema nicht objektiv sprechen kann, dann soll er gefälligst seinen Vortrag nicht halten. Oder aber man lässt ihn seinen Vortrag halten, so wie er ihn üblicherweise halten würde, dann ändern seine Interessenkonflikte am Anfang daran gar nichts. Also es kann mir niemand erzählen, vielleicht Herr Scherer versucht es mal, aber es kann mir niemand erzählen, dass er in der Lage wäre, einen Vortrag sozusagen unter dem, was er in den 10 Sekunden auf der Interessenkonfliktfolie gerade gelesen hat, jetzt anders, und ich wüsste gar nicht wie anders, vorsichtiger oder sowas, keine Ahnung, interpretiert und zuhört, als wenn er diese Folie nicht gehabt hätte und genau wüsste übrigens, das ist der Nebenaspekt, genau wüsste, dass dieser Mensch da vorne selbstverständlich nicht objektiv im normalen Sinne sozusagen irgendwas von sich geben kann. Also ich halte das für diese Interessenkonflikte für eine Fassade, um sozusagen irgendwie Objektivität und Neutralität oder Urteilsfähigkeit oder methodische Sauberkeit und sowas vorzutäuschen. Das ist alles, hat damit alles nichts zu tun.
Ein Popanz könnte man das dann nennen.
Man könnte es einen Popanz nennen, ja. Ich glaube, man darf es einen Popanz nennen.
Okay.
Ich werde Ihnen hier jetzt nicht widersprechen, Herr Windeler. Warum sollte ich? Also diese Folien, diese Interessenskonfliktfolien, die sind weder ein Qualitätsmerkmal noch ein Erkenntnisinstrument. Und man darf jetzt die Offenlegung von Interessenskonflikten nicht mit einer inhaltlichen Prüfung verwechseln. Dann würde man ja die nötige methodische Strenge durch eine gewisse moralische Beruhigung ersetzen. Das wäre dann wirklich ein Rückschritt für die evidenzbasierte Medizin. Es macht natürlich schon Sinn, einmal kurz zu wissen, wer da spricht. Also wenn es jetzt ganz viel Geld von Pfizer gibt und oder Bristol Myers Squibb und ich rede jetzt über ein direktes Antikoagulans, dann ist es schon gut, die Aussagen einordnen zu können. Aber man sollte jetzt kein moralisches Ritual draus machen.
Ja, also ich freue mich ja, wenn Sie mir nicht widersprechen, aber ich finde es immer interessant, was heißt denn jetzt einordnen? Was ordnen Sie denn jetzt? Also ich finde auch immer interessant, dass es dann so Versuche gibt, die ich jetzt gar nicht sozusagen Martin Scherer anlasten will, sondern die mir deutlich machen, dass man im Grunde so schwimmt, dass man im Grunde sich nicht sicher ist. Ja, jetzt
naja.
Kommt also das eine Argument ist das Einordnen, das andere Argument ist ganz viel Geld. Ja, wie viel denn? Also sind Vortragshonorare jetzt relevant? Sind Vortragshonorare, die ja auf 3 Jahre abgefragt werden, relevant? Und das Vortragshonorar oder die Aktiendividende, die ich vor 7 Jahren gekriegt habe, nicht mehr relevant? Also diese ganze Diskussion ist durchsetzt von mehr oder weniger mir hilflos erscheinenden Festlegungen, die irgendwie versuchen, ein Problem, was man meint zu haben, versuchen in den Griff zu bekommen, statt zu
also
sagen,
da widerspreche ich
jetzt erstmal die primäre Idee, das Problem heißt, es gibt, interessant übrigens in einem Artikel, den ich vor kurzem über die Frage der nicht kommerziellen Interessenkonflikte lese, ein großes Thema, da stand irgendwie drin, dass das Thema der Objektivität. Also Das Thema heißt, und da sind wir uns dann sofort einig, die Menschen haben Interessenkonflikte. Die Menschen sind nicht objektiv. Ende der Fahnenstange. So, und menschliche Äußerungen, die ich von Menschen mache, die können nicht objektiv sein. Das ist so. Und um dem zu begegnen, hat man nicht Interessenkonfliktdeklarationen erfunden, sondern Methoden, Prozesse, Verfahren bei Gericht, bei der Stiftung Warentest, wohin sie gucken. Überall ist die Objekte versucht sozusagen, die Objektivität hängt nicht an der Frage von, was sind das für Leute, sondern daran, was sagen sie, ist das belastbar, kann man dem trauen? Stiftung Warentest als Beispiel, nicht primär deshalb glaubwürdig, weil sie unabhängig sind, sondern sind primär deshalb glaubwürdig, weil sie super ausgefuchste, sorgfältige, objektivierbare oder objektivierende Versuchsanordnungen haben. Das ist der Weg, um subjektiven Urteilen zu begegnen und nicht das Deklarieren von irgendwelchen, weiß ich nicht,
Zuwendungen
oder auch Konflikten oder anderen Sachlagen. Ganz abgesehen davon, dass ganz zentrale Interessensaspekte natürlich bei der Frage, wie viel Geld habe ich von dem und dem bekommen, völlig außen vor bleiben.
Also jetzt widerspreche ich Ihnen dann mal doch, weil es klingt ja jetzt gut, so, als sollte man diese Folien gar nicht zeigen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ich halte Sie für völlig nutzlos, ja.
Ja, und das sehe ich anders. Also Nutzen haben Sie schon, weil Sie Kontext schaffen. Also Sie garantieren keine Wahrheit, wenn es sowas überhaupt gibt, aber Sie schaffen Kontext und Sie helfen den Zuhörerinnen und Zuhörern einzuordnen, ob jemand in einer Rolle spricht, in der finanzielle oder institutionelle Anreize eine Rolle spielen. Und gerade um den Eindruck eines Mietmauls zu vermeiden, ist Transparenz wichtig. Also ich gebe Ihnen recht, Offenlegung ersetzt keine inhaltliche Prüfung, aber sie schützt vor verdeckter Einflussnahme. Nicht vor schlechten Argumenten, ja, aber vor Einflussnahme.
Ja, das wäre jetzt mal natürlich eine Empirie wert, ob sie wirklich davor schützt. Und was es eben genau bedeutet, das, was Sie jetzt und andere auch eben als Einordnung und Kontext schaffen beschreibt. Also ich würde, wenn ich einen Vortrag höre, grundsätzlich davon ausgehen und völlig unabhängig, ob jemand das irgendwie deklariert oder nicht oder irgendwas in der Art, dass das, was er da beschreibt, ich sag mal ganz allgemein, subjektiv geprägt ist. Wenn er Studienergebnisse präsentiert, dann ist das eine. Wenn er eine Tabelle zeigt, sozusagen Kopie aus dem Lancet-Artikel oder wo immer her, dann ist das eine. Und wenn er jetzt sich dazu äußert und dazu Stellung nimmt und sagt, guck mal hier und das ist signifikant und das nicht und das bedeutet das, dann würde ich erstmal sagen, immer sagen, ja, das ist deine Wertung. Warum er die so macht, linksrum macht oder rechtsrum macht, ist mir an der Stelle relativ egal. Und ob der das macht, weil er jetzt von irgendeiner Firma mehr Geld oder weniger Geld bekommen hat, oder weil er für den Kinderschutzbund arbeitet oder weil er, mir fallen viele Dinge ein an der Stelle, trägt für mich zum Kontext nichts bei. Und ich muss nochmal sagen, wenn ich einen Vortrag höre, wo ich am Anfang weiß, jemand hat irgendwie, ich sage immer irgendeine Zahl, ja, 100.000 von irgendeiner Firma gekriegt für irgendein Projekt vielleicht, wenn ich den Vortrag höre, dann habe ich ja nur die Möglichkeit zu sagen, eigentlich, ich glaube das, was er sagt. Warum muss ich dann wissen, was er dafür gekriegt hat? Oder ich glaube das nicht, weil er mir das erzählt. Muss ich den Vortrag nicht anhören. Also ich finde diese Einordnung, das, was Sie jetzt Kontext schaffen nennen, ist mir zu waberig, zu nebulös.
Dann probiere ich es mal ganz undiplomatisch.
Substanziellen Vorteil zu erkennen.
Ich probiere es mal ganz undiplomatisch jetzt, Tacheles-mäßig. Also ich höre zwei Vorträge zu einem Thema, zu dem ich keinen blassen Dunst hab. Nehmen wir mal Lecanemab. Oder so. Kann auch was anderes sein. Im ersten Fall habe ich ein Mietmaul von der Pharmaindustrie und im zweiten Fall habe ich jemanden aus dem IQWiG, der mir eine Übersicht darlegt. So. Und ich bin aber jetzt ein Laie, der das gar nicht so gut einordnen kann, was die sagen, schweige denn inhaltlich bewerten und die Methoden und so weiter. Dann hilft es mir natürlich schon, ob da jetzt jemand aus einer Institution kommt, die dafür steht, dass sie interessensneutral ist und nach stringenten Methoden handelt, oder ob da jemand eben potenziell gekauft ist. ganz platt gesagt. Das hilft mir dann schon. Und also Sie als Jürgen Windler können das dann vielleicht auch immer einordnen und Critical Appraisal und so, aber ich sag mal, jemand, der einen fachfremden Vortrag hört, wie soll der das schaffen? Und da hilft natürlich der Kontext ein bisschen bei der Einordnung, würde ich schon sagen. Aber vielleicht kann ja Dennis Nüssler mal schlichten.
Ich hätte eine Idee zu schlichten, aber während Sie gerade so ins Gespräch gekommen sind, habe ich mir ein paar Sachen notiert, ein paar Sachen nebenbei geschaut. Also vielleicht ein Lesetipp für alle zu den nicht finanziellen, also vor allem zu den immateriellen Interessenkonflikten. Die Arbeit, die Jürgen Windeler angesprochen hat, das ist Grundi et al., die ist natürlich verlinkt. Und ich habe tatsächlich mal geschaut, Stichwort Empirie. Gibt es Empirie, dass die Angabe von Conflicts of Interest etwas mit uns macht? Und ich habe tatsächlich eine Arbeit gefunden von 2012 aus dem New England Journal, die tatsächlich herausgefunden haben, es sind nur 300 Leute, die da teilgenommen haben, also es ist eine recht kleine Arbeit, aber die kommt zu der Conclusio, Ärzte unterscheiden zwischen Studien unterschiedlicher Stränge, aber das Sponsoring der Industrie beeinflusst ihre Wahrnehmung der methodischen Qualität negativ und verringert ihre Bereitschaft, an die Ergebnisse der Studie zu glauben und darauf zu handeln, unabhängig von der Qualität der Studie. Das ist das, was die Arbeit im New England Journal herausgefunden hat. Und dann haben wir noch eine Arbeit, die habe ich hier gefunden aus dem British Medical Journal. Die kommt zu dem Ergebnis, wie sie derzeit umgesetzt werden, also diese Angabe, hat nach deren Befund keine Auswirkung auf Qualitätsbewertung von Manuskripten. Also auch da ein sehr, sehr differenziertes Bild. Ich möchte einen Versuch der Schlichtung unternehmen und ich bin gespannt, ob mir das gelingt, diese Betrachtung. Jürgen Windeler hat angesprochen, die Methoden des ICWIC und die Methoden der EBM. Also Jürgen Windeler sagt, wir haben eigentlich Prozesse, wir haben Methoden in der Wissenschaft, in den Wissenschaften, die uns helfen sollen, jenseits von Interessen zu einer objektiven Begutachtung zu kommen. Das Methodenpapier des ICWIC hat er gelobt, das hat einfach mal so schlappe 330 Seiten in der Version 8, liest kein Mensch, der nicht irgendwie in der HTA-Szene unterwegs ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied. Das, was Sie beschreiben, Jürgen Windeler, also die Leute, die EBM-Methodik von morgens bis abends als Teil ihres Berufs anwenden, die können das tun. Also die können genau mit diesen strengen Methoden rangehen und sagen, ich finde durch meine Art und Weise zu arbeiten jetzt eine objektive Aussage. Aber die kleine Ärztin in der Praxis, die hat ja die Zeit dafür gar nicht. Und da bin ich dann jetzt bei Martin Scherer, der sagt, naja, so der kleine Hinweis, der hilft mir dann zumindest, dass ich mich bias. Am Ende geht es ja darum, dass ich irgendwie einen Bias habe. Und wenn einer vor mir steht mit einem Industrieetikett, dann habe ich einfach dieses Caveat in mir drin, dieses Achtung, das könnte Marketing sein, was der mir jetzt erzählt. Vielleicht sollte ich es genauer prüfen. Ist also nicht eigentlich beides wahr? Dass also beides doch einen Nutzen hat? Also einmal die Methode und bitte lasst uns diese Methode retten und nicht so tun, als würden wir diese Methode unnötig machen durch die Angabe von Interessenkonflikten einerseits und andererseits so gewisse Hinweise, die wir uns gegenseitig geben, die können schon ihren Nutzen haben. Das, was Martin Scherer sagte.
Naja, also natürlich lasst uns die Methode retten. Erstens. Zweitens ist es nicht so entscheidend wichtig, dass die Menschen die 300 Seiten ICWIC-Methodenpapier lesen. Hm. Es ist aber wichtig, dass es das Methodenpapier gibt und dass es die Methoden, die Vorgehensweisen gibt. Das ist das, was das ICWIC unabhängig macht. Nicht der Umstand, dass die Leute da dann alle unabhängig sind. Die Methoden sind das Mittel, um unabhängig ist ein großes Wort, um möglichst unabhängige Unabhängigkeit zu erreichen. Prozesse sind das, was möglichst unabhängig in dem Sinne ist, die Prozesse, die Vorgehensweisen, die Abstimmungsregeln meinetwegen, solche Dinge, alles, was man sich da vorstellen kann. Mhm. Auch die Frage, sagen wir mal, ob man überhaupt auf konsensbasierte Leitlinien grundsätzlich verzichtet, die so ihre Probleme haben. Also der Punkt ist, dass Interessenkonflikt, Erklärungen, Offenlegungen den Eindruck erwecken, dass man damit das Objektivitätsproblem gelöst habe. Das ist nicht so.
Ja.
Und wenn ich die richtig verstanden habe gerade, hat diese New England Journal Arbeit ja genau das gezeigt.
Ja.
Dass nämlich die Menschen, die Leser von solchen Arbeiten dem Kurzschluss unterliegen, dass wenn da Pharma draufsteht, ist das mal schlecht. Das hat auch mit Moral gar nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man ihnen zutraut, dass das eigentlich primär Marketing ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die Pharmastudien sind in der Regel methodisch besser als das, was von irgendwelchen wie heißt denn das, Initiated Trials kommt, so im Mittel. Also dieser Kurzschluss ist falsch und der Kurzschluss wird immer weiter befördert dadurch, dass man der Meinung ist, wenn man nur auf die Interessenkonflikte guckt und sorgfältig genug guckt, wo der sein Geld her oder die sein Geld hergekommen, ihr Geld herbekommen hat, dann ist das, kann man schon, da kann man dann schon drauf vertrauen. Nee, kann man nicht.
Martin Scherer, Gegenrede? Das ging jetzt auch gerade gegen Investigator-Initiated Trials.
Ja, nicht gegen.
Nicht gegen, ja.
Na, ich stimme schon zu. Also, wir hatten ja jetzt das Thema, dass Transparenz über Interessenkonflikte Teil guter wissenschaftlicher Praxis ist. Aber ich stimme da schon zu, dass Transparenz nicht die Methode selbst ist, sondern eine Voraussetzung dafür, dass Methoden sinnvoll angewendet und eingeordnet werden können. Und ich glaube, man muss diese zwei Szenarien sauber voneinander trennen. Sind wir jetzt in einem Projekt und haben mit potenziell gebiasten Primärstudien zu tun oder sind wir Zuhörer in irgendeiner Veranstaltung? Und da bleibe ich dabei, da macht Kontext Sinn. Es ist schon wichtig, wo der herkommt. Also kommt der aus der niedergelassenen Praxis, kommt der aus einem Klinikum, kommt da von der Uni, kommt da aus einem Lehrkrankenhaus. Sonst bräuchte man die Leute ja gar nicht mehr vorstellen. Ist es ein Urologe, der übers PSA spricht oder ein Hausarzt? Ist es ein Kardiologe, der duale Lipidsenkung propagiert? Oder ist es ein Hausarzt, der Primärprävention betreibt? Also ohne Kontext geht's beim Zuhören nicht und die Dinge, die die Person einordnen, die helfen dann auch, das einzuordnen, was die Person sagt. Dabei würde ich schon bleiben.
Ich versuche, Jürgen Windeler mal anders zu interpretieren und ich hoffe, dass es keine andere Interpretation ist, sondern dass es eine andere Betonung dessen ist, so wie ich ihn verstehe, Martin Scherer. Wenn ich Jürgen Windeler richtig verstehe, dann macht er den Punkt vor allem an der Stelle, wo er sagt, wenn dieses Thema Interessenkonflikte überbetont wird und damit quasi als Proxy, als Platzhalter für alles andere, nämlich für die Methode EBM wird und man quasi dieses Deckmäntelchen hat oder den Popanz, haben wir es eben genannt, und sagt, Hauptsache ich mache diese schöne Folie hin, dann bin ich moralisch fein, ich gehöre zu den Guten und ich kann mir den Rest eigentlich sparen. Da, Martin Scherer, würden Sie doch mitgehen.
Da gehe ich auf jeden Fall mit. Wenn die Transparenz über Interessenkonflikte zur Hauptsache wird und die methodische Qualität in den Hintergrund tritt, da wollen wir nicht hin.
Okay.
Dann wird nämlich aus einem sinnvollen Baustein ein Surrogat für wissenschaftliche Prüfungen. Das muss man unbedingt vermeiden.
Aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich das eigentlich mich traue zu sagen.
Trauen Sie sich.
Aber ich bin ja im Ruhestand, bin ganz entspannt und traue mich, glaube ich, mal wirklich. Ich glaube, ganz vorsichtig, ich glaube, ich würde einer Äußerung, wie Martin Scherer sie gerade gemacht hat, Interessenkonflikte und Transparenz darüber gehört zu guter wissenschaftlicher Praxis, dem würde ich nicht zustimmen. Das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Das ist das eine, was ich mich mal traue zu sagen. Das zweite, ja, ich kann das mit dem Kontext durchaus grundsätzlich erstmal verstehen. Nur jetzt muss man natürlich überlegen, Sie haben die Arbeit von Grundy gerade angesprochen, muss natürlich überlegen, was heißt das denn jetzt? Muss ich mich denn immer nur dafür interessieren, ob die Leute 7 Millionen von irgendeiner Pharmafirma bekommen haben, was sie wahrscheinlich ihre Folien so nicht draufschreiben würden? Oder muss ich mich zum Beispiel dafür interessieren, welchen Glaubens sie sind? Sie kennen die Geschichte da in, weiß nicht, wo ist das, Detmold oder sowas, wo es um diese Frage geht. Da hatten Flensburg ist ein ähnliches Thema gerade, wo die Krankenhäuser von katholischen Trägern übernommen werden. Und die dort tätigen Ärzte keine Abtreibungen mehr durchführen dürfen. Ja. Also keine Beratungsabtreibung mehr durchführen dürfen. So, also damit will ich erstens sagen, Glaubensfragen haben Einfluss auf Entscheidungen. Ich würde davon ausgehen, dass in einer ganzen Reihe von medizinischen Themen, natürlich nicht in allen, aber in einer Reihe von medizinischen Themen, je nach Intensität Glaubensfragen, also Glaubensüberzeugungen, Einfluss auf Bewertungen haben können, Kontext. Was ist jetzt? Wollen wir das jetzt auf den IK-Folien am Anfang mit thematisieren? Oder in diesem Grundy-Artikel ist thematisiert worden, die Frage, ging es um Ernährungsleitlinien, dass also man erstmal geguckt hat, ob die Leute also irgendwie mal irgendwie geäußert haben, dass sie Vegetarier sind, die dürfen dann nicht mitarbeiten. oder ob sie, ich weiß nicht, wahrscheinlich auf der anderen Seite irgendwie Rindfleisch gegessen haben, die durften dann auch nicht mitarbeiten. Die Leute, die feste Überzeugungen hatten, vorher, also ich denke an die Urologen, die an PSA festhalten wollen, werden auch ausgeschlossen. Also hier geht es ja nicht um Ausschließen, das habe ich schon verstanden, es geht um Kontext. Aber man muss sich dann schon fragen, also was ist das für ein komischer, vordergründiger Kontext, wenn wir bloß über das Geld reden und über das Geld der letzten 3 Jahre am besten? Und was ist es wirklich so, dass es etwas ändert und zwar zum Guten? Ich glaube das nicht.
Naja, also die Erhebung von Interessenskonflikten sind kein Instrument der Erkenntnisgewinnung. Aber ich würde schon sagen und kann das auch belegen, dass Ihre Offenlegung zur guten wissenschaftlichen Praxis gehört, auch wenn sie nichts darüber sagt, ob ein Argument richtig oder falsch ist. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel an die Datenextraktion von Systematic Reviews denke, und wenn man dann die Primärstudien wirklich durchgehen und dann standardisiert die Erhebungsformulare ausfüllen, das ist immer dabei, ob es Pharma-Einfluss bei der Fragestellung gibt, bei der Studienplanung, bei der Statistik oder bei der Interpretation der Ergebnisse. Also das ist Fakt, ob das Sinn macht, Herr Bindeler, da kann man lange drüber diskutieren und was das ändert, aber bei Systematic Reviews wird das standardisiert mit Erhebungen. Das ist auf den Datenextraktionsformularen so drauf.
Ja, das aber jetzt, muss ich natürlich jetzt mal einhaken. Mich interessiert tatsächlich, ob das Sinn macht.
Sie haben in Abrede gestellt, dass es zur wissenschaftlichen Praxis gehört. Und da kann ich Ihnen sagen, aus dem Maschinenraum, es gehört zur wissenschaftlichen Praxis.
Ah, okay. Alles klar, das verstehe ich. Es gehört zum derzeitigen praktischen Vorgehen. Das kann ich verstehen oder nehme ich zur Kenntnis, wird schon so sein. Es hat aber nichts mit einem Konzept guter wissenschaftlicher Praxis zu tun.
Also
das
hilft
wird so
es,
gemacht,
ne?
Ja, glaube ich sofort. Ja,
das ist die Frage, hilft es?
Ja, ist es sinnvoll? Hat sich so eingebürgert, jeder glaubt, dass es gut ist, jeder glaubt, dass es wichtig ist. Nein, es ist wichtig zu gucken, ob dieses Kriterium, diese Endpunkte, die man da bewertet, es ist wichtig zu bewerten, am besten über ein vorher etabliertes Instrumentarium, Klammer auf, Equik-Methodenpapier, Klammer zu, ob dieser Endpunkt Sinn macht oder nicht. Das ist völlig uninteressant, ob der von der Pharmaindustrie da reingeschoben worden ist oder sowas. Typische Beispiele kommen dann immer, ja, die Pharmaindustrie macht nichts. Ich will die Pharmaindustrie nicht verteidigen, Gottes Willen. Aber die Pharmaindustrie macht irgendwie Studien, da ist die Vergleichstherapie unterdosiert. Ja, kommt ja vor, habe ich schon mal gesehen. Ja, da muss ich nicht zu wissen, ob das die Pharmaindustrie gesponsert hat oder nicht. Ich sehe, dass die Vergleichstherapie unterdosiert ist. Ja, Ende der Fahnenstange. Gut. Oder nicht gut, vielmehr.
Das wäre ja auch noch schöner, wenn, also jetzt mal wirklich bösartig gesprochen, wenn die Nutzenbewertungen beim IQWiG nur deswegen schlecht ausfallen, weil es Pharmaka sind von der Pharmaindustrie. Also müsste man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Martin Scherer, ich versuche den Punkt mal ein bisschen größer zu machen. Wenn ich das jetzt mal mit meinen Worten wiedergebe, wie ich die Kritik jetzt von Jürgen Windeler verstanden habe, ist, wir müssen gucken, wo wir noch eine Grenze ziehen, ne? Und wenn das nächste dann ist, dass ich auf meine Folie draufschreibe, evangelisch, Mitglied in der und der Partei, keine Ahnung, was dann irgendwie noch kommt, dann ist die Frage durchaus ernst zu nehmen, nicht? Also wie weit wollen wir eigentlich damit gehen? Oder ich sag's mal anders, Jürgen Windeler hat zu Beginn sehr, sehr deutlich kritisiert daran, dass vor allem immer die Person betrachtet wird und nicht ihre Argumente. Und wir haben ja auch irgendwie heute in der Gesellschaft dieses Problem, dass du dich immer irgendwie verhalten musst. Es wird immer erstmal in einem Gespräch geprüft, wo stehst du? Bist du AfD-Wähler? Ja, nein. Und je nachdem, was du angibst, bist du dann quasi mehr oder weniger raus aus dem Gespräch oder drin, je nachdem, in welcher Bubble man jetzt unterwegs ist. Um es mal ganz einfach zu machen. Laufen wir nicht da wirklich Gefahr, dass wir mit diesen Haltungsfragen, die wir uns da gegenseitig stellen, Blick vielleicht aufs Wesentliche verlieren, Martin Scherer?
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Also wenn wir damit anfangen, dass wir Personen statt Argumente prüfen und Symbole statt Methoden pflegen, dann verlieren wir, glaube ich, den Kern der evidenzbasierten Medizin aus dem Blick. Also dann gelten plötzlich moralische Zuschreibungen, die helfen tatsächlich nicht weiter. Es muss der Fokus sein auf gute Methoden, auf Prozesse, auf inhaltliche Kritik. Nun ist es aber so, Und deshalb ist es einfach für die wissenschaftlichen Methoden dann doch wichtig, Interessenskonflikte, die liegen ja dann vor, wenn sekundäre Interessen, zum Beispiel finanzielle, berufliche oder auch persönliche Vorteile, das Risiko bergen, die Ausübung eines primären Interesses unangemessen zu beeinflussen. Das heißt, wir reden hier über Risikomanagement. Und deshalb nochmal bei einem Systematic Review, da spielt das in den Sensitivitätsanalysen natürlich schon eine Rolle. Dann habe ich die Effektgröße, einmal mit Sponsoring beziehungsweise Risiko-Bias-Score und einmal ohne Sponsoring. Und dann kann ich vielleicht noch den Egger-Test machen und den Funnel-Plot und dann sehe ich den Reporting-Bias. Dann gibt es schon in den Aussagen, und das kann ich dann statistisch auch angucken, einen Unterschied zwischen den Studien, die Pharma gesponsert sind und die, die eben nicht Pharma gesponsert sind. Insofern, ja, ich gebe Ihnen recht, Herr Nüssler, wir müssen uns das Argument anschauen. Aber es ist nun mal auch ein Faktum, und so sind Interessenskonflikte definiert, dass ein Risiko dafür besteht, dass das, was ich von mir gebe, tue, mache, durch ein Sekundärinteresse beeinflusst wird. Das ist nun mal so.
Das ist auch etwas, was ich in überhaupt gar keiner Weise in Abrede stelle. Das ist normal und das, jetzt muss ich mal etwas pathetisch werden, das ist menschlich. Das geht gar nicht anders. Ich bezweifle nur, dass das, was Sie gerade und wir gemeinsam als Fakt beschreiben, was selbstverständlich ist, dass durch das Deklarieren dieser Interessenkonflikte irgendwas wesentlich besser wird.
Also nicht im Sinne von Weltverbesserung und moralischer Überhöhung, da gebe ich Ihnen recht.
Überhaupt nicht, darum geht es nicht.
Aber es ist ein Mosaikstein im Bild.
Das Bild Mosaikstein ist insofern natürlich gut, weil Mosaiksteine unter Umständen so winzig klein sein können, dass man sie faktisch nicht wahrnimmt.
Ich habe doch gewusst, dass wir hier noch zusammenkommen heute.
Ja,
wunderbar.
Hätten wir geahnt, dass das zu einem Streitgespräch wird? Wow. Ich bin ganz entzückt, dass man so vortrefflich über so ein, ich sag das jetzt mal, ein doch sehr nerdiges Thema streiten kann. Über die Relevanz, über Sinn und Unsinn dieses Themas. Ich würde gerne mit Ihnen beiden einen Versuch machen. So zum Ende hin, dass Sie beide vielleicht nochmal etwas destillieren, einen Gedanken, den Sie von dem jeweils anderen mitgenommen haben und der Sie vielleicht nicht abschließend überzeugt, der aber für Sie jeweils ein relevanter Punkt ist. Also ich würde gern bei Jürgen Windeler beginnen. Ob Ihnen jetzt aus diesem, in Anführungszeichen, Streitgespräch ein Punkt in Erinnerung bleiben wird, den Sie aus dem Gespräch mitnehmen von Martin Scherer, wo Sie sagen, da hat der einen und der gehört zu der Betrachtung mit dazu.
Ja, er hat einen. Was heißt, er hat einen? Ja, ich kann nachvollziehen, dass, und da sind wir uns auch, glaube ich, völlig einig. Also wir sind uns einig darin, dass es in Äußerungen allgemein, dass die durch Hintergründe, dass man kann auch Interessen sagen oder auch Hintergründe von den sprechenden, schreibenden Menschen beeinflusst. Ich glaube noch nicht mal sein können, sondern sind. Und ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass man sich dafür interessiert, was das für ein Mensch ist, um vor allem die Dinge vielleicht helfen können, sie einzuordnen. Das würde ich mal so stehen lassen, das kann ich verstehen. Ich glaube auch der Punkt, wo man vielleicht noch jetzt, nicht jetzt, den man vielleicht noch dann nochmal differenzieren müsste, ist, um welche Situationen handelt es sich? Handelt es sich um Bewertungen, um Lesung von Studien, um systematische Reviews, um Leitlinien, um Vorträge, um Stammtischdiskussionen, was immer? Da gibt es vielleicht auch noch dann Unterschiede, wo man sich mehr oder weniger für die Hintergründe eines Menschen interessieren muss. Ich kann also diesen Punkt im Kern verstehen. Muss jetzt nicht erwähnen, dass ich nicht glaube, dass die Offenlegung von IKs da viel löst, aber das ist jetzt eine andere Diskussion.
Und jetzt die Gegenseite, sozusagen Martin Scherer, ein Punkt, den Sie mitnehmen aus dem Gespräch, ein Punkt von Jürgen Windeler, wo Sie sagen, ja, da hat er einen und da müssen wir drüber nachdenken.
Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Gegenseite bin. Jedenfalls hätte ich nie erwartet, dass ich da heute stehen würde. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Herr Windeler mir die Interessenskonfliktfolie wegnehmen will. Ich meine,
Überraschung.
Ich meine aber, Sie lesen zu können, Herr Windeler. Und deshalb bin ich im Großen und Ganzen selbstverständlich bei Ihnen. Ich meine, dass Sie gegen einen sich zunehmend durchsetzendes gesellschaftliches Muster opponieren, dass wir nämlich zunehmend erleben, dass Positionen nicht mehr argumentativ geprüft werden, sondern über die Zuschreibung von Motiven oder Interessen bewertet werden. Und das betrifft nicht nur die Medizin, sondern viele gesellschaftliche Debatten. Der Fokus verschiebt sich dann von der Frage, ist das Argument richtig, hin zu wer sagt das und mit welcher vermeintlichen Absicht. Und das ist nicht nur für wissenschaftliche Diskurse gefährlich, sondern auch für demokratische. Und diese Grundintention meine ich, ihrem Veto entnehmen zu können. Mhm. Und deshalb bin ich da komplett bei Ihnen, wenn Sie mir diese eine Folie am Anfang lassen.
Wunderbar.
Als Ritual.
Ist ja genial. Also Martin Scherer ist bei Jürgen Windeler, wenn er ihm die Folie lässt. Ist das jetzt der Deal, den Sie beide heute hier gemacht haben?
Naja gut, der Deal, ich versuche bei jeder Gelegenheit und in der Regel stört das auch übrigens interessanterweise niemanden, keine solche Folie zu zeigen. Mhm. Mache ich einfach nicht. So, wenn ich dann vorne da stehe und meine Folie nicht zeige, steht auch keiner auf und sagt, wo ist denn deine Folie? Also ich mache es einfach nicht. Ich habe neulich mal einen Vortrag gehalten über EPA. Da habe ich in der Tat am Anfang eine Folie gezeigt und habe gesagt, ich bin GKV-versichert, weil mir das wichtig war, weil ich als GKV-Versicherter ja betroffen bin von der EPA. PKV wäre ich das nicht.
Noch nicht.
Aber ansonsten mache ich das nicht. Und solange mich da keiner sozusagen zu verpflichtet, dann schlug ich mit den Schultern. Aber ich lasse Herrn Scherer gerne seine Folie, wenn er die haben möchte.
Okay. Ich kann Ihnen nämlich auch sagen, was draufsteht. Da steht drauf, Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Dazu sage ich dann immer, sollte sich hier eine Diskussion über die Königsdisziplin in der Medizin entspinnen, dann wissen Sie, auf welcher Seite ich stehe. Das andere ist die A-Plus-Videoklinik. Das ist ein Telemedizin-Projekt. Also ich bin ein Fan der Telemedizin. Da wird man von mir nichts Negatives drüber hören. Und wenn der Podcast hier gut läuft und wir viele Abonnenten kriegen und Abonnentinnen, dann wird es mich freuen. Ich kann auch noch diesen Podcast auf die Interessenskonfliktfolie draufschreiben. Im Augenblick sind wir noch nicht so weit, Dennis.
Es lohnt sich doch nicht, da drauf zu schreiben. Gut. Ich würde an der Stelle sagen, lassen Sie uns mal einen Punkt machen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Thema abschließend hier bearbeitet ist. Ich habe aber dennoch folgenden Eindruck, dass man die Dinge durchaus komplexer betrachten darf in ihrer ganzen Komplexität. Und das ist vielleicht, was dieses kleine Thema dieser großen Welt betrifft, heute ein kleiner erster Schritt gewesen. Einfach mal den Finger darauf hinzuzeigen und zu sagen, liebe Leute, macht es euch nicht so einfach. Das hat Immanuel Kant uns schon beigebracht. Sappere aude, ne? Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das nehme ich mit aus diesem Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, bei Jürgen Windeler und bei Martin Scherer. Und ich freue mich, wenn wir uns jetzt dann mehr oder weniger gleich wieder hören. Und ich darf Martin Scherer an dieser wunderschönen Stelle wie immer bitten, ob er es mit einem Cliffhanger versuchen möchte.
Ja, das passt natürlich zum Thema. Im nächsten Gespräch ist ein kardiologischer Kollege zu Gast.
Ob der Interessenkonflikte hat?
Das werden wir dann sehen.
Das werden wir prüfen.
Okay. Wir können uns bis dahin noch überlegen, ob wir ihn danach fragen oder nicht.
Ja, dann wird das ein sehr langes Gespräch.
Wenn Sie nicht fragen, kriegen Sie böse Briefe, das ist ja völlig klar.
Okay, dann gewöhnen wir uns an dieser Stelle einfach an, dass wir künftig zwei Episoden aufzeichnen, für die mit und für die ohne. Dann machen wir die Welt wieder glücklich. Vielen Dank Ihnen beiden und bis in Anführungszeichen gleich. Tschüss.
Bye bye.
Tschüss.